Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Diese Episode wird gesponsert von Joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
Ellen, ich habe heute eine Überraschung für dich. Mal wieder. Ich habe heute mal wieder jemanden mitgebracht, der eine Koryphäe auf LinkedIn ist und alles, was mit HR zu tun hat. Aber ich würde sagen, wie immer, ich reiche das Mikrofon weiter. Stell dich mal vor, wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Ich nehme an, ich bringe meinen Beruf mit. Und mein Name ist Rubindro Ulla, ich bin CEO bei Trendence, einem Talent Intelligence Institut, ein Dateninstitut. Und wir versorgen Arbeitgeber mit Daten über Zielgruppe, über Arbeitsmärkte weltweit.
Ja, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist und dir die Zeit nimmst. Und dann würde ich sagen, dann starten wir einfach gleich mal rein in den Fragenhagel. Wie hast du damals für dich entdeckt, dass das die Branche ist, in die du mal beruflich einsteigen möchtest? Also gab es da irgendwie einen bestimmten Impuls oder hat dir das jemand vorgeschlagen, mach das, da kannst du mal gut was verdienen? Oder wie bist du dahin gekommen und was für akademische Qualifikationen musstest du dann auch mitbringen, um dort eine Karriere zu starten?
Okay, das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage, denn es war aus Versehen. Also tatsächlich habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Also man könnte auch fast sagen, ich habe fast 15 Jahre gebraucht, um endlich das zu machen, was ich auch studiert habe und wofür ich ausgebildet wurde. Und ich bin nämlich eigentlich Mathematiker, habe das irgendwann mal studiert, habe dann fairerweise kurzzeitig, nämlich 2 Jahre in meinem eigentlichen Beruf gearbeitet, bevor ich dann durch einen dummen Zufall, und das hat mir auch keiner geraten, das haben mir alle abgeraten, im HR aufgeschlagen bin, im Personalmanagement. Und dort ganz am Anfang mal Hochschulmarketing betreut habe. Dann bin ich in die Rekrutierung und habe verschiedene Funktionen im HR gehabt und bin dann da irgendwie stecken geblieben. Und diesen Schritt ins HR hat mir keiner empfohlen, der ist aus Versehen passiert und eher zufälliger Natur. Und dann habe ich 2018 den Weg zurück zur Mathematik quasi gefunden in einem Job, der Mathematik und HR verbindet. Und dann dachte ich so, wow. Best of both worlds. Hat auch keiner empfohlen oder gesagt, das sollte ich machen. War auch Zufall. Und ihr guckt so, als würdet ihr Zufall nicht hören wollen. Aber also
ja, doch schon.
Tatsächlich war es meine Karriere hat mich durch Zufall dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich würde sagen, das, was ich jetzt mache, verbindet meine fachliche Qualifikation und meine überfachlichen Kompetenzen sehr gut.
Super spannend. Also wir finden es eigentlich immer gerade toll, wenn Leute sagen, hey, ich bin zufällig dahin gekommen, weil genau das ist ja das, was wir zeigen wollen, weil viele ja am Anfang gar nicht wissen, okay, wo will ich hin? Die haben Leute gesagt, mach das bloß nicht, du hast es trotzdem gemacht und bist jetzt einfach in dem Job glücklich, nehme ich mal an. Also so wie du
ja, total.
Die Ausstrahlung rübergibst.
Ich habe, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Jobzwilling. Also ich habe eine Person, die genau das Gleiche studiert hat wie ich, die gleiche Erziehung genossen hat, nämlich meine Schwester, die aber an einen völlig anderen Weg gegangen ist. Und zwar ist die einfach bei der Mathematik geblieben und ist jetzt BI-Spezialistin. Und das ist eigentlich sehr lustig zu sehen, dass wir, obwohl wir genau das Gleiche studiert haben, jetzt doch sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeiten machen und auch ähnlich sozialisiert sind, aber wir sind halt doch nicht die gleiche Person.
Ja, aber super spannend. Also du hast jetzt gesagt, du sammelst auch so Daten fürs HR, aber wie sammelst du die? Also, dass du so einen Einblick ins Employer Branding bekommst im Recruiting-Bereich. Also, wie sieht das so generell aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also mein Job oder der Job der Firma, für die ich arbeite, besteht darin, weltweit Umfragen durchzuführen in sämtlichen Zielgruppen, die aktiv sind am Arbeitsmarkt, also von Schüler, Schülerinnen über Studierende hin zu Berufserfahrenen, die wir nochmal unterteilen in Berufserfahrene mit akademischer Ausbildung und Berufserfahrene mit nicht akademischer Ausbildung. Und wir erheben in Deutschland tatsächlich die meisten Daten, aber in Summe in 40 Ländern weltweit Daten über diese Menschen. Daten erheben heißt letztlich, wir befragen die zu Fragestellungen rund um den Arbeitsmarkt, den Arbeitsplatz, potenzielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und kriegen so ein Riesenvolumen an Informationen, wie diese Zielgruppen ticken. Außerdem kaufen wir auch noch Drittdaten ein. Wir kaufen Stellenanzeigendaten ein, wir beziehen Daten vom Statistischen Bundesamt, von Eurostat, also von verschiedenen Datenquellen und bringen die zusammen, um unseren Kunden, das sind in der Regel Unternehmen, dort meistens die Personalbereiche, um den Datensets zur Verfügung zu stellen, um ihre Entscheidung in der Personalgewinnung oder Personalentwicklung besser treffen zu können.
Ziemlich viele Daten. aber kannst du, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du uns vielleicht Beispiele nennen, wie dann auch die Daten zu den Unternehmen vermittelt werden und vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele, wie dadurch die Unternehmen dann auch ihr Recruiting oder ihr Employer Branding im Endeffekt verbessern konnten?
Also die ganz konkret, also wir haben unterschiedliche Ansätze, also unterschiedliche Produkte, die wir aus diesen Daten stricken sozusagen. Alle Daten liefern wir online über Dashboards aus, das heißt, ein Kunde loggt sich einfach bei uns auf der Plattform ein, hat dann vor sich Grafiken, die er nach den Filtern, die er quasi gekauft hat oder ausgewählt hat, filtern kann. Also keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel Recruiter für Fachkräfte im technisch-gewerblichen Bereich bist, dann würdest du bei uns den Monitor nutzen. Das ist eine Langzeitstudie, wo wir jeden Monat frische Daten reinpumpen und dann kannst du dir einfach angucken, wie sich diese Zielgruppe technisch-gewerblich, und die kannst du auch nochmal in, keine Ahnung, Mechatroniker etc. runterfiltern und vielleicht auch in männlich-weiblich unterscheiden, damit du dir immer angucken kannst, was sind zum Beispiel entscheidende Benefits für diese Zielgruppe, unterscheiden sich die Benefits, ob es eine technische Zielgruppe ist oder vielleicht auch guckst du dir mal die Kaufmenschen an, gibt es da Unterschiede, muss ich da unterschiedliche Benefit-Pakete zusammenschnüren und guckst dir vielleicht zum Beispiel auch nochmal an, ob es einen Unterschied macht, ob du die weiblichen Teil der Zielgruppe ansprichst oder den männlichen Teil der Zielgruppe oder divers. Und dann kannst du dir halt quasi angucken, wie diese Zielgruppen ticken. Oder du möchtest wissen, in welchen sozialen Netzwerken die unterwegs sind. Oder du möchtest wissen, was die von Arbeitgebern erwarten. Wie lang glauben sie, sind Bewerbungsprozesse? Was sind die bereit mitzumachen? Sind die bereit, eine E-Mail zu schreiben? Sind die bereit, ein Online-Formular auszufüllen und so weiter? Da haben wir 100, 150 Fragestellungen, die wir in regelmäßigen Abständen updaten und dann könnte sozusagen Recruiter, Recruiterin oder jemand, der aus dem Personalmarketing kommt, seine Kampagnen darauf abziehen. Wir haben aber auch zum Beispiel befragen wir, das machen wir überwiegend in Deutschland, wir machen es auch weltweit, aber weltweit nur auf Anfrage, dass wir das Bild eines Arbeitgebers im Markt erheben. Also du bist vielleicht Unternehmen X und sagst, also meine Botschaft, also meine Employer Value Proposition, das ist das, wofür ich als Arbeitgeber stehe, ist folgendes, ist, weiß ich nicht, B. Und wir können dir dann sagen, ob das deine Zielgruppe auch verstanden hat. Ob bei deiner Zielgruppe diese Botschaft angekommen ist und sie dich für das wahrnimmt, für das du auch stehen möchtest. Wir machen diesen Blick, können wir innen und außen machen. Innen natürlich nur auch auf Anfrage, sind Mitarbeiterbefragungen, die wir dann durchführen. Und dann können wir sozusagen sagen, okay, du möchtest für Folgendes wahrgenommen werden. Deine externe Zielgruppe sieht das, aber deine interne gar nicht. Oder umgekehrt. Oder wo sind die Schwächen? Und das Ganze machen wir sehr, sehr detailliert. Also wir haben in der Vollversion sozusagen 40 Items nennt man das, also 40 Arbeitgeberfaktoren, in denen das gemessen werden kann. Weil Arbeitgeber wollen sich ja in ganz unterschiedlicher Weise vielleicht darstellen, können sich in ganz unterschiedlicher Weise darstellen, wollen für unterschiedliche Themen stehen. Und das ist das, was sozusagen wir eigentlich durch Daten transparent machen. Funktioniert das, was du tust? Und wenn du etwas vorhast, kannst du auch dein Vorhaben mit uns planen, also basierend auf den Daten, die wir dir zur Verfügung stellen. Mhm.
Und wenn ihr jetzt selbstständig Daten sammelt, macht ihr das dann, wenn es jetzt zum Beispiel deutschlandweit ist, für eine verschiedene Berufsgruppe, habt ihr dann irgendwie so Umfragen per Mail? Also ein paar kauft ihr extern ein, das habe ich schon verstanden. Aber wie sieht so eine typische Umfrage aus? Also wie wird sowas geplant?
Wir machen ausschließlich Online-Umfragen. Also wir gehen davon aus, dass die erwerbstätige Bevölkerung und alle, die darauf zulaufen, im Internet unterwegs sind.
Im besten Fall.
Und machen daher ausschließlich Online-Umfragen und die werden von unseren Teams quasi vorbereitet. Wir haben Fragestellungen, die wir die Zeitreihen bilden. Das heißt, die Fragestellungen verändern sich nicht. Wir messen sozusagen Veränderungen, zum Beispiel Wechselbereitschaft. Das ist etwas, was sehr häufig nachgefragt wird. Wie wechselbereit ist gerade meine Zielgruppe? unterscheiden wir in 4 Stufen. Ich bin nicht wechselbereit, ich bin aktiv wechselbereit, also ich suche wirklich nach einer Stelle. Und dann gibt es noch 2 andere Stufen, die heißen, das sind unsere Window-Shopper, die nur montags wechselbereit sind, weil sie gerade nach einem schönen Wochenende wieder in die Arbeitswoche starten und sagen, oh ja, eigentlich könnte ich und ich gucke mal, aber dann bewerben die sich doch nicht. Und dann gibt es eine relativ große Gruppe, die sagt, naja, ganz so doll tut es noch nicht weh, dass ich aktiv suche, aber wenn du mir einen guten Job präsentierst, dann wechsle ich. Und das ist etwas, was wir sehr häufig messen und uns angucken, weil diese Entscheidung unterliegt teilweise auch politischen Entscheidungen. Ja, also je nachdem, wie sicher gerade der Arbeitsmarkt ist, wenn gerade Krise ist, sinkt die Wechselbereitschaft. Wenn während der Pandemie ist sie gesunken, nach der Pandemie ist sie total gestiegen. Also es sind nicht so starke Schwankungen tatsächlich. Ne? Also man muss sagen, die Schwankungen sind größer, wenn man sich unterschiedliche Zielgruppen anguckt. Also innerhalb einer Zielgruppe, die Schwankung ist, kann mal größer sein, aber in der Regel ist sie relativ stabil, gerade im latenten Bereich. Aber Unterschiede siehst du schon, ob du zum Beispiel Frauen sind etwas weniger wechselbereit als Männer, dann hast du bestimmte Zielgruppen, je nachdem wie der Markt für eine Zielgruppe ist. Na, wenn du ein hohes Angebot an Jobs in einem bestimmten Markt hast, dann ist die Wechselbereitschaft auch höher. Und so messen wir das halt in Zeitreihen und andere Fragestellungen. Da versuchen wir auf aktuelle Themen zu reagieren. Also wir haben sehr schnell ChatGPT-Themen befragt. Also nutzt du sowas bei der Arbeit? Wäre sowas interessant für dich bei der Arbeit und so weiter? Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel im Sommer auch befragt, wie siehst du das? Macht das Sinn, dass Arbeitgeber die KI verwenden? Und wenn ja, wo? Ja, und das sind natürlich dann auch interessante Insights für unsere Kunden und Kundinnen. Genau, so gehen wir vor.
Sind das dann so Ads-Ausspielungen? Weil ihr wisst ja...
Ach so, gute Frage. Wir haben verschiedene Panels. Wir bewerben unsere Fragebögen über Social Media. Das sind dann Ad-Ausspielungen auf Instagram, Facebook und allen möglichen anderen Social Medias und generieren darüber sozusagen Interessierte für unsere Fragebögen, die in der Regel nicht immer, je nachdem, über welchen Kanal dich der Fragebogen erreicht, auch incentiviert werden.
Okay, gut zu wissen. Ja, da ist das nicht tatsächlich auch so bei Umfragen, wenn die jetzt zum Beispiel angefangen haben, so ein Panel oder so eine Funnel-Lösung anzuklicken, sich durchzuklicken und dann am Ende aufhören, sammelt ihr trotzdem die Daten, die davor eingegeben sind? Oder ist das dann hinfällig?
Ja, nee. Also wir sammeln in der Regel alle Daten, die beantwortet wurden, alle Fragen, die beantwortet wurden. Aus Qualitätsgründen sammeln wir Speeder oder, also es gibt schon sehr harte Qualitätsgründe, aber wenn eine Frage ordentlich beantwortet wurde, dann wird die auch gewertet. Aber es gibt andere Dinge, also es gibt AZ-Fehler etc., also wo du merkst, dass Leute einfach nur für das Incentive durch diesen Fragebogen huschen. Oder was wir jetzt auch immer wieder sehen, ist, dass es Bot-Angriffe auf Fragebögen gibt, die wir dann auch raussortieren. Und das sind aber sozusagen, Fragen, wenn die ordentlich von einem Menschen beantwortet wurden, werden auch gewertet.
Gut zu wissen. Ich glaube, ich habe bestimmt schon den einen oder anderen Fragebogen online dann nach der Hälfte weggeklickt, weil es mir zu viel war. Aber wenn ihr dann trotzdem was mit den Daten im Endeffekt anfangen könnt, habe ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen.
Ja, also in der Regel ist es so, wir machen das jetzt schon seit 25 Jahren und wir haben eine relativ hohe Complete-Quote. Und wir haben im Fragebogen sozusagen Stufen, die beantwortet werden müssen sozusagen, weil die Fragen aufeinander aufbauen zum Beispiel. Und dann können wir die Fragen nicht nutzen, wenn nicht alle aufeinander aufbauenden Fragen beantwortet wurden. Also es gibt schon viele Abstufungen. Das war vielleicht jetzt gerade ein bisschen sehr leicht dargestellt. Aber wenn du in das Thema tiefer einsteigst, wirst du sehen, dass es durchaus natürlich auch beantwortende Personen gibt, die wir einfach rausschmeißen müssen, weil das dann keinen Sinn ergibt oder keinen Sinn macht oder gespeedet wurde, heißt, wenn die Fragen einfach, wir sehen, wie schnell die Fragen beantwortet werden und ab einer gewissen Zeit sagen wir einfach, okay, der hat die Frage noch nicht mal gelesen, hat irgendwas angeklickt.
Aber krass, dass man das so messen kann, wie lange man auch auf so einer Frage ist. Sehr crazy.
Ja, das ist wichtig, ne? Also, weil sonst produzieren würden wir sozusagen quasi viel falsche Daten produzieren. Es geht uns ja darum, um echte Antworten zu kriegen. Und man muss auch sagen, die Incentivierung kriegen die Personen natürlich nur bei Complete. Ne? Also deswegen haben wir in der Regel auch eine relativ hohe Complete-Rate.
Jetzt machst du das ja schon einige Jahre, arbeitest B2B im B2B-Bereich und sprichst immer wieder mit Unternehmen. Und kannst du uns so ein paar Insights sagen, was sich bisher verändert hat seitdem du damit angefangen hast, hinblicklich der Personalbindung, Personalgewinnung? Sind da irgendwelche Anforderungen von Unternehmen, wo du sagst, das hat sich gravierend geändert seit den letzten Jahren?
Also ich mache den Job jetzt seit knapp 6 Jahren und wir hatten ja zwischendurch mal die Pandemie. Und dadurch hat sich tatsächlich gravierend viel verändert. Also zum Beispiel im akademischen Bereich, der Wunsch nach Flexibilität, das sehen wir auch weltweit, ist extrem gewachsen. Also das Thema flexibles Arbeiten ist einfach durch die Decke gegangen. Wir sehen, dass nachpandemisch Gehalt extrem wichtig geworden ist. Das war sonst auch immer wichtig, aber die Menschen merken, dass ihre Arbeitskraft wertvoller geworden ist durch den engeren Arbeitsmarkt. Und auch wenn wir gerade so ein bisschen das Gefühl haben, dass es gar nicht so leicht ist, einen Job zu finden, ja, in manchen Funktionen. Wenn du das Stellenanzeigenniveau dir anguckst, wir waren 2022 50% über dem Niveau von 2019 und wir sind auch heute noch über dem Niveau von 2019. Also auch wenn es jetzt so zum Beispiel im Vergleich zu 2022 schon wieder abgenommen hat, wir hatten da so eine kleine Aufholjagd. 2 Jahre lang haben Unternehmen einfach nicht eingestellt und dann haben sie festgestellt, Mist, die Leute gehen ja trotzdem in Rente. Und dann gab es so eine Aufholjagd, die das ganze Thema nach oben geschossen hat, aber es ist nicht so stark abgeflacht, dass wir wieder auf einem vorpandemischen Niveau angekommen sind, sodass du durchaus merkst, dass Selbstbewusstsein bei der erwerbstätigen Bevölkerung steigt. Und denen wird langsam bewusst, hey, ich kann wirklich auf Augenhöhe agieren und ich kann einfach mal sagen, ich möchte das und das und das haben und ich kann mir den Arbeitgeber aussuchen. Auch wenn ich weiß, dass es noch nicht in allen Branchen oder Berufen so. Es werden immer mehr.
Würdest du sagen, das ist in der Hinsicht so ein Trend, dass immer mehr sich bewusster werden, hey, ich bin was wert? Also jetzt mal so salopp gesagt, das klingt so ein bisschen abwertend. Aber denkst du, es ist so ein Trend, dass es immer mehr hingeht, mehr Flexibilität, mehr Gehalt, mehr Bewusstsein für den Arbeitnehmer? Denkst du, das ist eher in die Richtung?
Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, das Trend zu nennen, weil es quasi unvermeidlich ist. Also wir sehen einfach an den Daten, dass wir in eine krasse Fachkräftelücke reinlaufen werden. Und hinzu kommt auch noch die Skill-Lücke. Sozusagen, also wir werden nicht nur, also man muss immer berücksichtigen, wenn wir das ganze Thema Stand heute betrachten und wir würden die Technologie heute einfrieren, dann werden wir zu wenig Menschen haben in Deutschland, die Themen machen und die Themen machen werden, außerdem auch noch nicht die richtige Qualifikation haben. Jetzt haben wir parallel eine starke Digitalisierung, KI kommt ins Spiel und so weiter. Das heißt, wir haben Effizienzsteigerungen am Markt. Das heißt, in vielen Berufen brauchst du vielleicht auch weniger Personal. Ja, das heißt, dieses Gap, es sind zu wenig Menschen, wird ein bisschen davon aufgefangen, dass wir effizienter werden. Gleichzeitig kommt dann aber durch dieses effizienter Werden immer neue Themen auf. Also plötzlich brauchen wir Prompting Engineers, wir brauchen dies und wir brauchen das. Und die Education, also die Fortbildung oder die Bildung am Markt kann mit dem nicht ganz Schritt halten. Das heißt, es werden noch Leute ausgebildet, die gar nicht mehr die richtigen Qualifikationen haben für die ganzen Themen, die aufgekommen sind, sodass du quasi nicht nur das Fachkräfte, also die Menschenlücke hast durch den krassen Rentenabgang, sondern das wird, wie gesagt, ein bisschen abgedämpft. Du kriegst einen Skillmangel, weil die auf den Arbeitsmarkt kommen, können gar nicht das, was wir plötzlich brauchen, was ja quasi über Nacht gekommen ist. Also wie viele Hochschulen haben Prompt Engineering als Studiengang?
Ich kenne keine, aber ich interessiere mich tatsächlich dafür auch nicht.
Ich denke, das ist auch spürbar, also so generell, auch wenn man jetzt ja selber auf der Arbeit ist. Ich finde, das merkt man auch immer bei Kollegen, dass sie vor allem auch seit Corona sich da ein bisschen was im Mindset verändert hat. Wie du schon gesagt hast, Helena, dass man sich selber vielleicht auch mehr wert ist. Und ich denke mal, das wird auch dahin gehen. Jetzt kommt eigentlich aber eine unserer spannendsten Fragen, vor allem für unsere Zuhörer. Du musst keine konkreten Zahlen nennen, wenn du es nicht möchtest. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn es ums Gehalt geht. Aber ja, was verdienst du, also eine Range als CEO, und was verdient man, wenn man bei dir im Team ist? Das ist vielleicht jetzt erstmal realistischer als die CEO-Rolle, aber was kommt denn da am Ende so bei rum?
Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote,
sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblit sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Was ich verdiene, ist, glaube ich, schwieriger zu bemessen, dadurch, dass ich sehr stark gewinnabhängig auch bezahlt werde, dadurch, dass ich Mitgesellschafter bin. Also mir gehören 20% von Trendence. Daher hängt es natürlich davon ab, wie viel Gewinn oder Verlust wir machen, wie viel ich verdiene sozusagen. Also das ist bei mir quasi, ich habe mich letztes Jahr getraut, weil ich einfach von diesem Geschäftsmodell total überzeugt bin, zu sagen, ich habe Bock, Anteile zu erwerben und habe 20% gekauft. Dadurch ist nicht 100% klar, wie viel ich im Jahr verdiene. Bei unseren Mitarbeitern, wir sind ein relativ kleines Unternehmen, wir sind 60 Leute. Bei uns ist die Range, ich würde sagen, zwischen, also tatsächlich eine relativ weite Range, wenn man das so betrachten möchte, wahrscheinlich zwischen Newbie, Einsteiger, was vielleicht bei roundabout 40.000 bis 50.000 Euro anfangen würde, bis hin zu 100.000 Euro. Fixum, und dann kommen unter Umständen Boni je nach Funktion dazu. Und wir haben natürlich auch Funktionen, wie zum Beispiel Sales-Funktionen, wo das Gehalt sehr stark davon abhängig ist, wie viel verkauft wurde oder wie viel die einzelne Person verkauft hat. Also so, dass du durchaus auch noch mehr Geld verdienen könntest, je nachdem, ja, wie viel Boni, wie viel Provision du erarbeitest und was für einen Vertrag du hast. Also wie ist das Verhältnis von Fixum zum variablen Bereich?
Was mich natürlich interessiert, ich arbeite hier im Sales. Was habt ihr denn für ein Provisionsmodell? Kannst du das sagen? Also ist es so ein lineares Modell? Ist es ein Boost-Modell? Also es gibt ja zig verschiedene Modelle.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das sagen kann, weil das unter Umständen ja dann vielleicht kopiert wird. Also wir, muss ich mal kurz überlegen, es hängt ein bisschen von den Produkten ab. Also wir haben in unserem Portfolio, wir bezeichnen uns eigentlich als DaaS Company, also Data as a Service, das ist so ähnlich wie SaaS, sodass du durchaus Kunden gewinnen kannst, die über längere Zeit so eine Art Subscription haben. Aber wir haben auch Einzelprodukte, die du nur einmal kaufst, sodass sich das da durchaus unterscheidet. Aber letztlich bieten wir aktuell, wenn du jetzt eine ganz normale Sales-Mitarbeiter, Mitarbeiterin bist, ich weiß jetzt nicht, was du unter Boost-Modell verstehst, aber bei uns ist wir probieren uns immer wieder aus und wir haben noch nicht das richtige Modell, glaube ich, für den DaaS-Teil. Aber letztlich hast du eine ganz normale Provi, passend zu deinem Fixum sozusagen. Wobei ich würde jetzt sagen, bei uns ist es eher etwas konservativer im Sinne von, unsere VertrieblerInnen haben eher ein vergleichsweise hohes Fixum versus den variablen Anteil. Also wenn du jetzt mal sozusagen vergleichst, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, wir haben schon Leute eingestellt, die hatten in ihren vorherigen Jobs 0% Fixum, 100% variabel. Das ist halt bei uns genau gar nicht der Fall. Sozusagen, ne? Also in so ein hohes Risiko gehen bei uns die Mitarbeitenden nicht und ich halte das auch gar nicht für sinnvoll. Und wenn du dir das so betrachtest, sind wir eher in einem konservativeren Bereich.
Ja, aber trotzdem sehr interessant. Also ich finde es immer super spannend, wie Unternehmen, wie die Provisionen auszahlen.
Ja, ich finde es auch tatsächlich spannend, ne? Also egal wie du die Provi strickst, dein Geschäftsmodell muss das ja decken können. Und wir befinden uns gerade noch in so einer Transition. Also ihr müsst euch vorstellen, 2018, als ich angefangen habe, haben wir noch Papierfragebögen verschickt. Und wir haben in den letzten Jahren geschafft, diese Firma in die Richtung eines SaaS-Modells zu bringen. Also quasi Subscription, auch wenn wir es DaaS nennen. Also wir de facto vermieten wir Daten, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend musste ich eigentlich auch ständig dieses Provisionsmodell anpassen. Und wir sind gerade in so einer Transition, wo wir teilweise andere Produkte noch haben und neue Produkte. Und das Provisionsmodell ist aktuell noch relativ ähnlich über alle Produkte, aber wir werden sukzessive quasi unser Provisionsmodell noch voll an SaaS anlehnen müssen zukünftig. Aber da sind wir aktuell noch nicht. Also wir sind wirklich noch mitten in so einem Veränderungsprozess, wo wir versuchen, Fuß zu fassen.
Mal so eine etwas andere Frage. Was würdest du denn jetzt gerne mal so ein Unternehmen raten oder so einen Impuls mitgeben,
was besonders wichtig bei Personalgewinnung ist. Es ist ja auch immer so super spannend.
Also ich glaube, ich würde den Impuls mitgeben, also drei Impulse. Also einerseits natürlich, das liegt auch an unserem Businessmodell natürlich quasi, aber ich bin sehr davon überzeugt, verschafft euch Daten. Die müssen gar nicht unsere Daten sein, Daten liegen überall rum. Eigene Daten, ich habe in der Regel habe ich ein Bewerbermanagementsystem, das spuckt Daten aus. Guckt euch die Daten an und versucht Entscheidungen auf Basis der Daten zu treffen. Wenn ihr eine Entscheidung treffen wollt, überlegt, gibt es dazu Daten, bevor sie trefft. Der zweite Punkt ist, führt alle eure Prozesse einmal selber durch. Also beste Tipp ever, bewerbt euch auf jeden Fall bei euch selbst, wenn ihr in der Personalgewinnung arbeitet. Aber wenn ihr in der Personalentwicklung arbeitet, führt auch mal eure eigenen Trainings als Teilnehmende durch. Ja? Also es sind einfach so Dinge, die, glaube ich, häufig zu kurz kommen. Also die werden auch nicht eingeplant. Also ich kenne nicht so viele Rekruter und Rekruterinnen, die tatsächlich den eigenen Prozess mal durchlaufen sind, außer ganz am Anfang, als sie das System eingestellt haben und da auch nur als Admin. Also der Prozess sollte mal von einer Person tatsächlich in real durchlaufen werden. Das sind so einfach so ein paar Dinge, glaube ich, die ich empfehlen würde. Und wenn ihr schon dabei seid, versucht Themen immer aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Und es ist hochgradig sinnvoll, auch einfach mal BewerberInnen zu befragen. Ja, also der muss, also am besten im Prozess und insbesondere auch die entweder ihre Bewerbung zurückziehen oder auch die ihr absagt. Aber das sind alles sehr, sehr, sehr wertvolle Daten, wo ihr über eure Prozesse etwas lernen könnt und in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einsteigen könnt.
Also sich quasi auf die Sicht des Bewerbers beziehen, so salopp gesagt.
Genau, also beste Geschichte oder mein Lieblingscase, den wir letztes Jahr hatten, ist, wir haben durften bei sehr, sehr vielen Unternehmen mal innen die gleichen Fragen stellen wie außen. Und wenn du innen die gleichen Fragen stellst wie außen, dann wird dir plötzlich nochmal viel, viel bewusster, dass du nach innen vielleicht ganz anders agierst und kommunizierst als nach außen und das gar nicht, das kann in beide Richtungen total schief gehen, weil du nicht beides getrennt betrachtest. Also finde ich sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, danke auf jeden Fall bis hierher für die Einblicke. Wir haben jetzt viel über deinen Job an sich gesprochen, was ihr macht auch als Unternehmen und wie wichtig das eigentlich ist. Das ist mir jetzt im Laufe dieser letzten halben Stunde bewusst geworden. Also dass es ja, ich finde, kaum wegzudenken eigentlich ist vom Arbeitsmarkt. Ohne das würde der Arbeitsmarkt ja gar nicht so gut funktionieren können am Ende. Aber vielleicht zum Schluss nochmal eine persönlichere Frage an dich als Person. Ich habe gelesen, du bist auch noch Autor nebenbei, du bloggst und sprichst auf verschiedenen Veranstaltungen oder Events. Was planst du denn für deine berufliche Zukunft noch? Möchtest du weiter für dieses Unternehmen arbeiten und daran weiterarbeiten oder wie sieht das so aus bei dir?
Also meine berufliche Zukunft ist, dass ich Trendins noch weiter treiben möchte. Wir sind schon international gut unterwegs, aber noch längst nicht da, wo ich uns vorstelle sozusagen. Also ich möchte noch viel stärker unsere Daten auch internationalen Unternehmen oder Unternehmen anderer Länder zur Verfügung stellen. Im Moment kommen die meisten unserer Kunden aus Deutschland. Und daher ist jetzt meine eigene berufliche Perspektive. Ich sehe in diesem Unternehmen noch total viel und möchte das sozusagen, dieses Potenzial realisieren für das Unternehmen. Und das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Und weiter habe ich noch nicht gedacht.
Kommt zufällig. Vielleicht.
Ja, kommt also nicht ganz so zufällig. Dadurch, dass mir jetzt 20% von diesem Unternehmen gehören, das ist so, als würdest du das Unternehmen heiraten. Ne? Also so schnell komme ich aus der Nummer auch nicht wieder raus.
Stimmt. Mitgehangen, mitgefangen.
Genau.
Ja, jetzt kommen wir zu der letzten Kategorie. Am Ende roasten wir unsere Gäste immer so ein bisschen. Bist du bereit?
Klar. Muss ich dafür was antworten?
Das ist dir frei überlassen.
Okay.
So, das erste Klischee, was wir rausgefunden haben, ist, HR ist generell nur ein Kostenfaktor, aber kein Werttreiber.
Ja. Ich glaube, dieses Klischee erübrigt sich jetzt sukzessive. Da muss man nur mal die Bäcker in Berlin fragen. Ich weiß nicht, ihr wohnt ja nicht in Berlin, aber in Berlin haben ganz viele Bäcker nicht mehr am Wochenende oder sonntags auf, weil kein Personal mehr da ist. Das heißt, der Umsatz kommt nicht mehr rein.
Wer holt dann sonntags
am Wochenende?
Also wo gibt es Sonntagsbrötchen? Gottes Willen, in Deutschland. Okay, krass, habe ich nicht mitbekommen. Aber gut, ne? Ich auch nicht. Nächstes Klischee. Online-Bewerbungen sind ausreichend, um die besten Kandidaten zu finden.
Okay, das krasses Klischee. Da kommt dieses böse Wort Bewerbung drin vor. Das würde ich einfach streichen. Also die besten Kandidaten werden sich nicht bewerben. Punkt. Also ja.
Die müssen angelockt werden. Jetzt kommen wir auch zur letzten Klischee, nicht letzte Frage, letztes Klischee. Recruiting ist einfach nur ein Glücksspiel.
Ah, ist leider wahr. Ja, das ist ja, nein, also je nachdem, wie man es sieht, ne, also es, etliche Unternehmen sind ja schon ziemlich gut unterwegs, aber deswegen fand ich unseren Eingang, um den Kreis zu schließen, ne, es ist eigentlich traurig, dass es Zufall ist, ne, das wäre doch viel cooler, wenn du strukturiert zu deinem Glück finden würdest und nicht auf den Zufall angewiesen bist. Und deswegen, viele Karrieren basieren auf Zufall, weil es anders noch nicht besser geht.
Das ist so mal ein Schlusswort.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Robindro, dass du heute unser Gast warst.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, der heiße Stuhl.
Nee, war völlig okay.
Sehr gut, sehr gut.
Also müssen wir härter werden.
Ja.
Genau. Ja, keiner findet es schlimm, also ja, muss es schlimmer werden.
Ja.
Ja, richtig. Wir sind zu weich. Ja gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne ein Like da lassen oder unseren Podcast auch bewerten bei allen Audioplattformen. Ansonsten bleibt euch noch übrig, uns bei Instagram zu folgen oder LinkedIn. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt bei uns und einen super spannenden Beruf habt, von dem ihr uns und unseren Zuhörern gerne erzählen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail. Die Mail dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.